Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigner des Finanzkonzerns Rosinger Group. Und ich habe seit 1985 bis jetzt 69 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht und rund 400 Kapitalmarkttransaktionen umgesetzt.
Und Sie sind auch der Erfinder des gleichnamigen Index. Der ROSGIX ist nicht nur seit bald 10 Jahren am Start, sondern seit 6. September, seit vergangenen Freitag, geklettert auf über 4.000 Punkte, also Faktor 4 in den fast 10 Jahren. Was haben Sie denn gemacht am vergangenen Freitag? Sich gefreut, dass Sie offensichtlich vieles richtiger machen als alle anderen?
Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Auf der anderen Seite ist es eine logische Entwicklung. Weil ROSGIX ist von mir nach einem sehr strengen Fangansatz konstruiert und er ist so aufgebaut, dass bestimmte Werte, die drinnen sind, sich gegenseitig hatchen. Das heißt, es kann passieren, dass man zum Beispiel mit einem Wert drinnen einen Verlust macht, aber dann ist immer eine Koposition drinnen, die das Ganze auflöst oder in die Gegenrichtung steuert. Der Hintergrund ist einfach dieser Total Return Ansatz, wo wir natürlich dann auch Dividenden und dergleichen berücksichtigen oder Zinsen berücksichtigt werden. Also diesbezüglich, es ist ein Total Return Ansatz und wir gehen nicht davon aus, dass man mit jedem einzelnen Wert einen Gewinn machen muss, sondern am Jahresende muss man in Summe Geld verdient haben.
Ja, also das fällt wirklich auf. Also dieser kontinuierliche Anstieg über die jetzt knapp 10 Jahre, also offensichtlich doch relativ krisenfest und das mit momentan zumindest nur 7 Werten. Wenn Sie jetzt sagen, die hedgen sich gegenseitig, das müssen Sie mir ein bisschen erklären, weil wenn ich mir die Segmentierung anschaue, da hedgt sich eigentlich relativ wenig auf den ersten Blick. Also Schwerpunkt ist USA, Schwerpunkt naja. Finanzwesen mit jeweils 95%.
Ja, das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, es hedgt sich insofern, weil natürlich die Konstruktion so gewählt ist, dass ich konjunkturpositive Werte habe und Werte, die sich dann steigern, wenn die Konjunktur fällt. Was ist der Grund dafür? Einer der Hauptwerte ist dieser EBRD Zero Bond, der bis 31.12.2025 läuft. EBRD, wie Sie wissen, World Bank Group, einer der sichersten Emittenten weltweit. Sie kennen Zero Bonds. Wenn Sie jetzt die Situation haben, dass die Zinsen steigen und Sie haben zum Beispiel einen Zero-Bond, der noch 10 Jahre Laufzeit hat und die Zinsen würden um 1% steigen, dann haben Sie auf jeden Fall einen Kursverlust temporär bei diesem Zero-Bond von zum Beispiel um die 10%, wenn der jetzt eine lange Laufzeit hat. Ich bin reingegangen in diesen EBRD-Zero-Bond vor ungefähr 7 Jahren. Das heißt, die Schwankung war schon geringer und wir haben als Gegenposition parallel Werte gehabt, zyklische Werte, die auch jetzt drinnen sind, die dann steigen, wenn die Konjunktur positiv läuft. Läuft die Konjunktur positiv, steigen zum Beispiel Autowerte, dann ist es aber natürlich auch so, dass die Zinsen steigen werden. Das heißt, es kann auf der anderen Seite natürlich dann einen Zero-Bond mit einer langen Laufzeit etwas nach unten drücken. Und dann ist immer wichtig, dass man die Komposition so hält in der Gewichtung, dass man hier einen entsprechenden Ausgleich hat und entsprechend positiv ist. Mhm. Kurz gesagt, wenn ich mir jetzt den Zero-Bond anschaue, dann liegt er bei 93% des Nominales von 100%. Dann hat dieser Zero-Bond eine Rendite von 7,5% von jetzt bis 31.12.2025. Sie haben gesagt, ich habe 5% restliche Werte drinnen. Unterstellen wir, alle anderen Werte, die drinnen sind, würden ein Totalverlust werden. Ja, dann hätte ich 2,5% verdient. Wenn aber die anderen Werte, die natürlich selektiv ausgewählt sind, sich besser entwickeln als der Markt, dann gibt es da noch was on top auf diese 5,5% und dadurch auch diese Krisenunabhängigkeit. Wir haben kein negatives Jahr gehabt während Corona. Wir haben auch im Jahr, wo der Ukraine-Krieg, also der Angriffskrieg in die Ukraine begonnen hat, positiv abgeschlossen. Und natürlich sind da auch immer wieder auch Sicherheitspositionen drin. Ich habe zum Beispiel immer eine Leonardo drinnen, weil für mich eine Leonardo natürlich als Rüstungswert ein Friedensverteidigungswert ist.
Aktuelles Thema Automobilindustrie. Krisensitzung bei Volkswagen. Werksschließungen in Deutschland sind jetzt nicht nur nicht auszuschließen, sondern eigentlich fast schon sicher. Dazu ein Mega-Rückruf bei BMW wegen möglicher Bremsprobleme inklusive Gewinnwarnung. Zulieferer Continental deswegen angezählt. Dazu die Elektroautos, die ohne Subventionen keiner haben will. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Der Autosektor in Deutschland macht zwar nur etwa 4-5% des Bruttoinlandsprodukts aus, gilt aber als Schlüsselindustrie. Was ist da los?
Naja, natürlich, der Autosektor ist in Deutschland eine Schlüsselindustrie. Das heißt, in Summe ist der Impact, wenn die Automobilindustrie wegbrechen würde, ein viel größerer als diese 5%. Sie haben erwähnt Volkswagen, Sie haben erwähnt BMW. Da muss man sehr stark differenzieren. Ja, Volkswagen ist ein Konzern, den wir seit Jahrzehnten meiden. Einfach aus dem Grund, weil wir der Meinung sind, dass Volkswagen am Markt vorbei produziert und am Markt vorbeigeht. Volkswagen hatte ein Produkt ursprünglich, das erfolgreich war, das war dieser Käfer. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können.
Aber selbstverständlich. Und ich kann mich ja noch erinnern, wie der dann in Richtung Mexiko ausgelagert wurde, die Produktion dort. Und dann ist auch dort noch der letzte Käfer vom Band gerollt. Herr Rosinger, Sie sprechen mit einem nicht mehr ganz so jungen Mann, der auf die 60 zugeht.
Das ist bei mir auch so. Also ich bin auch 58. Also im Endeffekt, der Käfer war das Erfolgsprodukt, das in alle Welt exportiert und auch in der Fertigung in der Welt verteilt wurde, um es so zu nennen. Weil er hat zu einer bestimmten Zeit den Bedarf getroffen, vom Sparkäfer angefangen bis zu stärkeren Motorisierungen, die dann auch teilweise im Rallysport, bei Autoslaloms und dergleichen eingesetzt wurden. Somit ist der Käfer ein Kultprodukt geworden. Dann ist man in den Golf eingestiegen, hat einfach ein gutes Marketing betrieben und hat damit eine Generation Golf versucht zu generieren, was letztendlich teilweise auch gelungen ist. So, und immer war der Punkt, man hat ein Produkt, das für den unteren Mittelstand erwerbbar ist. Man hat ein Produkt, das durchaus auch Fahrspaß generieren kann. Und jetzt sind wir 50 Jahre später und VW macht genau das Gegenteil von damals. Ich habe da in den 80er Jahren nicht in VW investiert, weil ich gesagt habe, die haben im Prinzip immer nur ein Produkt, das läuft. Der Passat ist dann dazugekommen. Jetzt investiere ich schon gar nicht in VW. Ich sage, die haben gar kein Produkt, das läuft. Weil nämlich die Strategie, die VW derzeit fährt, total am Markt vorbei ist. Der sich einen VW kaufen würde, möchte ein bezahlbares Auto haben, das unterdurchschnittlich viel kostet, dabei auch etwas Fahrspaß bietet und, ich nenne es jetzt einmal, universell einsetzbar ist, weil der ein VW-Käufer ist, im Regelfall keine 2, 3, 4 oder 5 Autos hat. Und dann hat man bei Volkswagen jetzt voll auf die Elektromobilität gesetzt, hat die Preise raufgesetzt, ist mit, ich denke es jetzt durchaus, technisch verspielten, technisch überausgereizten Modellen auf den Markt gekommen, die den Mittelstand und die finanziellen Möglichkeiten der unteren Mittelschicht, also der Käufer von Volkswagen, weit überfordern. Und jetzt wundert man sich, warum kaufen die Leute unsere Autos nicht? Und woher sollen dann die Umsätze kommen, die bei VW Arbeitsplätze sichern?
Ja, das macht schon ein bisschen nachdenklich, Herr Gregor Rosinger. Dankeschön für Ihre Insights und schöne Grüße.
Ja, bitte gerne.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.